Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt.
Wie viel Hass hält eine Frau aus, die ihre ostdeutsche Heimat liebt, aber im Netz rassistisch angefeindet wird? Und wie viel Menschlichkeit braucht Politik in Zeiten von KI und Polarisierung? Bundestagsabgeordnete Rasha Nazar redet im Equality 365 Podcast Klartext. Über Ambiguität, Verantwortung und warum sie die Hoffnung niemals aufgibt. Jetzt reinhören.
Ja, ich freue mich sehr. Es geht wieder los. Eine neue Folge von Equality 365. Und heute ist die wunderbare Rasha Nazar da. Und ich freue mich sehr, dass sie meine Gästin ist, weil ich ihr ja schon einige Zeit über Social Media folge und einfach ihre Inhalte und die Art und Weise, wie sie sich und die Themen präsentiert und Haltung zeigt, großartig finde. Davon brauchen wir mehr. Und genau, in diese Themen werden wir heute mal einsteigen. Also, liebe Rasha, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wenn du magst, stell dich doch einmal selber vor. Und zwar gerne auch ganz untypisch. Also, was möchtest du über dich teilen? Wer bist du? Was macht dich aus?
Ja, also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung und diese liebe Vorstellung. Man sieht es nicht, aber ich bin wahrscheinlich ein bisschen rot geworden. nee, wirklich danke, das war total lieb. Also ja, mein Name ist Rasha Nazar, ich bin 34 Jahre alt, ich bin gebürtige Dresdnerin und sitze jetzt seit fast 5 Jahren für meine Heimatstadt im Bundestag, was mich immer noch sehr, sehr stolz macht. Und was möchte ich über mich erzählen, was man vielleicht nicht sofort auf den ersten Blick vielleicht sieht. Ich bin eine absolute Crazy Cat Lady. Ich war 13 Jahre lang Mama eines tollen Fellbabys, ja. Orange Cat, genau, Kirk. Und der ist für immer in meinem Herzen. Und ich bin leidenschaftliche Bowlerin. Das wissen tatsächlich die wenigsten über mich.
Wow. Bowlerin, ja?
Also, Bowling.
Ach, Bowling. Bowling.
Ja, ja, Bowling, genau, genau.
Ja, krass, voll gut. Kannst du das auch richtig gut?
Also ich würde behaupten, ja. Ich habe auch Turniere gespielt im Verein und so weiter. Also mein großer Bruder hat mich tatsächlich an diese Leidenschaft rangeführt und bis heute liebe es. Aber ich bin nicht mehr so gut, wie ich mal war.
Okay. Und schlägst du deinen großen Bruder oder?
Nee, also der Tag ist noch nicht gekommen, aber daran arbeite ich tatsächlich immer noch.
Ja, wie schön, wie schön. Ja, es ist auch sehr, sehr schwer, aber interessant und voll schön, dass dein Bruder dir dieses Hobby und diese Leidenschaft zu übergeben hat. Das klingt sehr, sehr gut.
Ein guter großer Bruder auf jeden Fall.
Ja, voll. Genau, du hast es gerade schon gesagt und das finde ich ganz, ganz toll. Du bist in der Politik, was ich mit 34 extrem stark finde, weil ich glaube, dass man dafür ganz viel starke Nerven und Energie braucht. Und du bist in Sachsen, in Dresden groß geworden. Wann hast du denn zum ersten Mal gespürt, dass du dich politisch einmischen möchtest und dass es wichtig ist, auch in die Politik zu gehen?
Das kam relativ spät tatsächlich. Also ich war immer schon politisch. Aber ich habe mir immer gedacht, die anderen sollen das machen. So, ich mache das irgendwie in meinem Rahmen, in meinem Umfeld, in dem ich mich irgendwie bewegen kann, in dem ich mich wohlfühle und in dem ich mich auskenne. Aber der eigentliche Moment, die Initialzündung für mich war, nachdem ich schon in die SPD eingetreten bin tatsächlich, das war der Sommer 2020, nachdem George Floyd ermordet wurde und die Black Lives Matter-Bewegung, die es ja wirklich schon seit Jahren gibt, nochmal einen wahnsinnigen Aufwind erfahren hat und sehr, sehr viele Menschen mobilisiert hat. Und das war das erste Mal, dass ich öffentlich für die SPD Dresden sprechen durfte. Und das war für mich ein sehr, sehr krasser Moment, weil da so viele Menschen zusammengekommen sind in Dresden auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche, die wütend waren und frustriert und auch ein Stück weit ohnmächtig gegenüber dieser willkürlichen Polizeigewalt und dass Menschen zu Tode kommen und das nicht das erste Mal ist, dass schwarze Personen oder People of Color Polizeigewalt erfahren. Und da aber so viel Liebe und so viel Konstruktivität in dieser Wut war, das hat mir sehr imponiert. Und da ist das erste Mal jemand auf mich zugekommen und meinte so, hey Rasha, könntest du dir nicht vorstellen, für den Bundestag zu kandidieren? Nächstes Jahr ist doch Bundestagswahl. Und ich war so, no way, das sollen andere machen. Und dann ist ja aber dieser Gedanke irgendwie in deinem Kopf. Und dann habe ich mit ganz vielen Menschen gesprochen und dann war dieses typisch Frau, ja, ich bin nicht gut genug, ich bin zu jung, ich kann das nie, wie soll ich mich jemals irgendwie behaupten? Und dann war es tatsächlich am Ende des Tages mein damaliger Freund, heute Ehemann, der meinte, ja, na klar gehst du im Bundestag, na klar. Ja. So, ich schmeiß deinen Haushalt, ich wasche deine Wäsche, ich koche dein Essen, du gehst nach Berlin und rettest die Welt. Und das war großartig. Und,
oh.
Ja, genau, so ist es dann passiert.
Ja. Und was, du hast gerade gesagt, so, ich war schon immer politisch, ne? Was genau bedeutet das für dich? Weil wenn ich in Unternehmen gehe und mich eben im Hinblick auf Chancengerechtigkeit, Gleichstellung, Zugehörigkeit engagiere, dann sage ich ganz oft genau das, ne? Wenn Leute nach Lösungen fragen, sage ich, ihr selber seid die Lösung, weil ihr seid ja Teil des Systems, ihr könnt ja Sachen mit verändern, indem ihr Haltung zeigt, als ein Beispiel, ne? Mhm. Was bedeutet das für dich, politisch zu sein? Also auch jetzt explizit für die HörerInnen, für Menschen, die nicht in der Politik wirklich aktiv sind, das vielleicht sogar aber vorhaben, vielleicht aus irgendwelchen Gründen auch Sorgen haben. Wie kann man politisch sein?
Also ich würde behaupten, dass kein Migra-Kind, das in den 90ern im Osten aufgewachsen ist, nicht politisch ist. Ja. Ich glaube, jede Person, die ein gewisses Diskriminierungsmerkmal mitbringt, weiß, was es bedeutet, ausgeschlossen zu werden. Und das macht einen unweigerlich politisch, weil man Ungerechtigkeiten erfährt, Dinge als unfair empfindet, die auch unfair sind. Und dann vielleicht auch auf Gleichgesinnte stößt. Und das meine ich mit, ich war immer schon politisch. Also meine erste Erinnerung ist, dass ich 1998, da war ich 6 Jahre alt, mit meinen Eltern auf die George-Gommondy-Gedenkdemo gegangen bin. George Gommondy war das erste Opfer rassistischer Gewalt nach der Wiedervereinigung in Dresden. Mhm. Und für eine 6-Jährige die Erkenntnis, dass im Zweifel dir jemand oder deiner Familie oder deinen Freunden Leid antut, nur weil du aussiehst, wie du aussiehst, das ist schon krass. So, und was bedeutet es, politisch zu sein, auch in einem Unternehmen oder in einem Verein oder was auch immer? Hannah Arendt hat gesagt, alles, was im Öffentlichen passiert, ist politisch. Immer da, wo Menschen aufeinandertreffen. Und genau das ist es. Also jeder kann in seinem Wirkungsbereich oder in ihrem Wirkungsbereich Dinge verändern. Und jeder noch so kleine Schritt kann am Ende des Weges dafür sorgen, dass ein komplettes System sich vom Kopf auf die Füße stellt vielleicht. Und das kann ein Unternehmen sein, das kann ein Elternrat in der Kita sein, das kann der Sportverein um die Ecke sein. Und ich finde, sich das ins Bewusstsein zu rufen, bringt auch was Machtvolles mit sich. Weil sich das immer wieder vor Augen zu halten, dass man in seinem Bereich aktiv werden kann. Und das ist was meine Eltern mir immer mitgegeben haben. Du hast eine Stimme und die muss gehört werden. Bringe den Menschen Liebe und Respekt entgegen und du wirst es zurückbekommen. Das sind einfach so die Dinge, die ich, egal wo ich war, ob es jetzt irgendwie im Schülerrat an meiner Schule war, ob es in der SPD war, ob es im Bowlingverein war, ja. Das war immer das, was mich geleitet hat. Und das ist, finde ich, auch das Schöne an dem Gedanken, dass alles politisch ist.
Ja. Und gleichzeitig habe ich mich gerade gefragt, ne, weil du hast gerade schon über deine Kindheit gesprochen. Was haben denn diese Momente auch als Kind oder auch jetzt als erwachsene Frau mit dir gemacht? Ne? Also die haben dich zum einen geprägt, klar. Aber hast du das Gefühl oder hast du manchmal Sorgen auch, in Sachsen groß geworden zu sein mit einem Migrationshintergrund? Wie steht es so bei dir mit Themen um Zugehörigkeit als Beispiel? Hast du das Gefühl, dass du Teil der Gesellschaft da sein darfst? Und fühlst du dich auch als Teil?
Das ist sehr schön, dass du die Frage so formuliert hast, ob ich Teil der Gesellschaft sein darf, weil das ist genau der Punkt. Ich bin für meinen Teil völlig selbstverständlich Teil dieser Gesellschaft. Ich bin Olli, so, ich bin in Dresden geboren. Jetzt strenge ich mich gerade an, meinen Sächsischen nie zu sehr durchblicken zu lassen. In Berlin fällt mir das leichter, aber du bist gerade in Dresden. Und deswegen ist es für mich nie so die Frage gewesen. Die Frage haben andere immer aufgemacht. Yeah. Und das ist was ich immer total ätzend fand, weil ich bin ostdeutsch sozialisiert. Meine Eltern sind seit 86 hier. Die sind in die DDR eingewandert. Und sie haben sehr viel von dieser ostdeutschen Mentalität auch übernommen. Und natürlich habe ich die auch eingeatmet. Ja. Ich habe da, finde ich, schon, also ist da Integration vollendet. Ja. Aber am Ende des Tages ist es eben ein Landstrich, in dem nicht so viele Menschen leben oder gelebt haben, auch in den letzten Jahrzehnten, die so aussehen wie ich oder meine Eltern oder mein Bruder. Das war auch in dem Dorf, in der Gemeinde, so wo ich aufgewachsen bin. Wir waren die 4 Ausländer. So, und natürlich wurde über uns geredet. Und natürlich habe ich gemerkt, dass ich in der Schule, in der Grundschule weniger, später dann aber mehr beäugt wurde. Und natürlich habe ich gemerkt, dass ich mehr geben musste, bis ich die gleiche Behandlung bekommen habe wie meine weißen Freundinnen und Freunde. Und das macht natürlich was mit einem. Und trotzdem bin ich eine übelste Lokalpatriotin. Also niemand redet hier schlecht über meine Stadt, nur ich darf das. Ja? So, und so sehr, wie ich diese Stadt liebe, sie liebt mich nicht immer zurück. Und jetzt bin ich habe es ja vorhin gesagt, ich bin ostdeutsch sozialisiert, ich bin eine ostdeutsche Frau. Wir Ossis sind dickköpfig. So. Ja. Und ich lasse mir das hier nie wegnehmen von irgendwelchen Leuten, ja, die nichts, ja, Gutes mit meiner Heimat vorhaben.
Ja, voll krass. Also Wahnsinn, Wahnsinn für deine Power, ne? Ich finde das echt, ohne Witz, ich finde das wirklich beeindruckend, weil mich das teilweise schon, also eben auch die Momente, die du mit George Floyd angesprochen hast, ne, was man in Amerika seit Trump da irgendwie die Wahl wieder gewonnen hat, sieht, das ist ja auch beängstigend. Also es ist ja nicht nur so, dass man alles mit Abstand betrachten kann und sagen kann, ne, und also umso schöner, und das freut mich wirklich von Herzen, dass du sagst, ich bin Ostdeutsch, ich gehöre genauso dazu wie alle anderen und so, weil genauso ist es ja auch. Und gleichzeitig gibt es da draußen ein paar Irre, die man einfach nicht, mit denen man nicht in die Kommunikation gehen kann. Ne? Ich habe es auch schon häufig versucht und es ist einfach, ja, man ist da einfach machtlos. Und ich glaube, der richtige Weg ist tatsächlich auch gar nicht zu versuchen, mit jedem ins Gespräch zu gehen, sondern genau wie du sagst, ne, einfach bei sich zu bleiben und seinen Weg weiterzugehen und die Menschen mitzuziehen, die mitgezogen werden wollen. Das ist wahrscheinlich der richtige Weg. So.
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, weil also ich habe da irgendwie ein bisschen eine andere Perspektive drauf, weil ich vielleicht auch muss.
Ja.
In meiner Funktion als Bundestagsabgeordnete bin ich nicht nur für die Personen da, die mich toll finden, weil ich irgendwie Haltung zeige oder irgendwas, sondern auch die explizit, die mich blöd finden. So, okay. Weil auch diese, naja, also das ist, wenn uns ständig die Identitätskeule ins Gesicht gehauen wird, und das passiert ja meistens bei irgendwelchen Themen, die Minderheiten betreffen, obwohl die konservative Seite, rechtsextreme Seite genauso Identitätspolitik macht, aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast, glaube ich, dass es unfassbar wichtig ist, auch für mich und mein Selbstverständnis als Politikerin, irgendwie auch eine gewisse Genugtuung darin zu finden, dass ich Politik für Menschen mache, die mich eigentlich komplett blöd finden. Mhm. Also wie viele Menschen, die die AfD wählen, sind sich bewusst der Tatsache, dass sie aktiv ihre Stimme gegen sich und ihre Interessen erheben, indem sie das Kreuz bei der AfD machen. Und da kann ich mich dem Gespräch nicht entziehen.
Ja,
weil verstehe. Ich glaube, dass wir, so, und deswegen, ich verstehe total, wenn Leute sagen, ab einem bestimmten Punkt bin ich raus, so geht's mir auch. Ich sag auch meinem Team immer wieder, ihr müsst euch nicht beleidigen lassen, so, ihr seid alle Menschen, niemand muss sich anschreien lassen am Telefon, dann beendet lieber das Gespräch. Mir fällt das immer ein bisschen schwerer. Ich bin auch ein bisschen People-Pleaser, so ehrlich bin ich auch. Ich finde das ganz schlimm, wenn Menschen mich nicht leiden können oder ich keinen Zugang finde. Das finde ich ganz schlimm. Ich bin jetzt sehr ehrlich mit dir. Aber ich liebe es auch, dann diese eine Grundlage zu finden, und die ist meistens, wir alle wünschen uns ein sicheres, friedliches Leben in Freiheit. Und diese Grundlage zu finden miteinander und darauf aufzubauen, das ist eigentlich immer schön, weil dadurch immer Gespräche entstehen, die sehr viel wertvoller sind, als wenn man in der eigenen Echokammer unterwegs ist.
Ja, ja. Und das ist genau meine Frage. Also ich bin da voll bei dir, ne? Da, also nicht falsch verstehen, ich sehe das genau so. Natürlich ist immer der Versuch richtig. Aber das wäre genau meine Frage. Hast du das Gefühl, dass es bei den Menschen, also gehen wir mal von AfD-Wählern aus, ne, dass die dich auch wirklich hören wollen? Oder dass sie, weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich habe wirklich, also auch gerade bei Social Media, ne, es ist ja wirklich ein Graus, was da teilweise kommuniziert wird. Und gerade da, wenn du auf so einer wirklich rationalen Ebene auch die Emotionen und dieses Ganze, was du selber vielleicht ja auch fühlst, weglässt und einfach nur sagst, hey, wir alle wünschen uns doch irgendwie ein Leben in Sicherheit und Frieden. Also habe ich das Gefühl, da würde die Hälfte der Leute würde sagen, nö, für mich ist nur Sicherheit und Frieden, wenn ich hier endlich meine Ruhe habe und wenn nur noch, in Anführungsstrichen, ich sag's jetzt bewusst mal, in dem Gespräch nur noch Deutsche hier sind. So, ne? Also so, das ist doch krank. Also, und da, ja, da merke ich, dass ich dann immer, mir fällt es ganz schwer, nicht emotional zu werden, weil ich das hohl, also es ist ja einfach hohl. Da ist ja jeglicher Logik im Wert, ne? Und wie gelingt es dir da vielleicht, die Balance zu wahren und trotzdem noch deine Message rüberzubringen?
Also das ist, also wenn ich mich jetzt irgendwie reindenke in so eine Versammlung, zu der die AfD lädt und da irgendwie so ein Stammtisch ist, ja gut, also das wäre jetzt wahrscheinlich auch nie unbedingt die Bühne, die ich wählen würde. Und ich glaube aber, dass es nicht den AfD-Wähler gibt. So, es gibt nicht den Ostdeutschen, es gibt nicht den und so. Ne? Und deswegen ist es immer, kommt es auch sehr auf die Personen an. Und ganz oft sind das, ich will nicht sagen, dass das alles keine Nazis sind. Um Himmels Willen, wir wissen das lange genug, gerade im Osten. Ja, also die Überzeugung, die dahinter steht, ist völlig eindeutig. Und dann gibt's aber wirklich genug Leute, bei denen ich der festen Überzeugung bin, sie sind nicht verloren und sie sind diesen Rattenfängern noch nicht auf den Leim gegangen. Und sie verstehen die komplexen Vorgänge einer Demokratie, standen aber in den letzten Jahren zu oft auf der Verliererseite. Also überlegen wir doch mal, was passiert, gerade wir Millennials, ja, also was für eine Zeit wir durchgemacht haben in den letzten Jahrzehnten, was wir alles erlebt haben an Krisen und so weiter. Also das Wohlstandsversprechen, was unsere Eltern- und Großelterngeneration noch hatte und was aber im Osten schon nicht aufgeht, ja, also unsere Elterngeneration steht anders da als die Elterngeneration in Westdeutschland, so meiner Generation zumindest. Und das ist ein Problem. Und wenn du immer wieder das Gefühl hast, dass deine Lebensrealität erstens nicht ernst genommen wird, zweitens immer wieder entwertet wird und die Politik in Anführungsstrichen dich nicht hört und sich im Großen und Ganzen nichts verändert, dann ist es sehr viel einfacher, auf die Menschen nicht zu hören, aber vielleicht dort das Kreuz zu setzen, die eine einfache Lösung versprechen, die so ein Bild zeichnen von einem schlanken Staat, der sich zurückzieht, der nicht mehr so knebelt, der aber trotzdem durchregiert und die guten Entscheidungen trifft, die einfachen, die weder durchgerechnet sind, noch tatsächliche Verbesserungen irgendwie bringen würden. Mhm. Aber in dem Moment ist es egal, weil die Parteien, die sehr lange regieren, und das ist eine CDU, das ist eine CSU, das ist eine SPD, zu oft gezeigt haben, dass sie es nicht hinbekommen, den Großteil dieser Gesellschaft tatsächlich zu empowern und damit zu füttern, dass sie ihr Leben wirklich so leben können, wie sie es gerne wollen. Und da, wo sie es gerne wollen, in den Job, den sie haben wollen und so weiter. Und das ist ein Problem. So. Und es ist auch ein großes Problem, dass die Politik in Anführungsstrichen dann auch noch versucht, diese Erzählungen umzudeuten, so dass es in ihrem Sprech funktioniert. Ja. Und deswegen verstehe ich, warum Leute sagen, ganz ehrlich, ich bin müde von euch. Ich will die jetzt, um euch irgendwie einen Denkzettel zu verpassen, aber dass wir natürlich durch dieses taktische Wählen, Denkzettel und so weiter in eine Situation auch geschlittert sind, in der das deutsche Parteiensystem einfach vor riesigen Herausforderungen steht. Ja. Also die AfD hat schon eines wirklich hervorragend geschafft, nämlich eine emotionale Geschichte zu erzählen, Menschen darüber zu catchen und uns alle in eine Situation zu bringen, in der wir, glaube ich, endlich mal in dieses Bewusstsein kommen müssen, dass die Strukturen, in denen sich die Parteien festgesetzt haben, nicht attraktiv genug sind, um erstens Menschen nachzuziehen, die Politik machen wollen, und zweitens dazu führen, dass wir eine Politik machen, die dem Großteil der Gesellschaft zugutekommt.
Ja, voll, voll. Aber ich finde, du hast es gut auf den Punkt gebracht, und auch das sieht man in Amerika, finde ich, mittlerweile immer mehr, dass ja auch dort, ne, Republican-Wähler immer mehr zu den Democrats jetzt sich zählen lassen, weil sie sagen, sie können das, was da passiert, gar nicht mehr irgendwie verantworten und gar nicht mehr mittragen und so weiter. Das ist ja möglich durch eben genau Menschen wie dich, die in der Politik sind, die jung sind, die Bock haben, die auch irgendwie so die Menschen verstehen. Also darum geht's auch oft. Ich habe ganz oft das Gefühl auch, dass überhaupt nicht wirklich verstanden wird, wie es so dem Durchschnittsdeutschen geht, weil wir alle irgendwie recht privilegiert sind und in unserer eigenen Bubble da oben irgendwie hängen und uns immer nur mit unseresgleichen vergleichen und dann so denken, wieso ist doch alles tutti, aber guck mal in die Mitte der Gesellschaft, das ist die breite Masse, der geht's total scheiße, die ist irgendwie am Armutslimit, die kann sich Gesundheit nicht mehr wirklich leisten, also ich kann dir 1000 oder Mieten hier in Berlin, ist der Horror, ja, ne? Also solche Sachen, und da denke ich mir dann schon so, schwierig, und ich glaube, das braucht es. Es braucht Menschen, junge Menschen, die verstehen, wie es der Mitte geht und die sich damit wirklich auch auseinandersetzen wollen, diese Themen dann in die Politik tragen und dort irgendwie ausfechten und dadurch dann wirklich auch neue Wege gehen. Ne? Also das ist so mein Empfinden von außen, wenn ich drauf blicke. Mhm. Was denkst du?
Also ich möchte gerne genauso Politik für meine Generation, genauso wie für Menschen machen, die deutlich älter oder jünger sind als ich. Deswegen glaube ich, dass es viel mehr verschiedene Perspektiven in der Politik braucht. Es gibt sehr viele männliche, weiße, alte Perspektiven im Deutschen Bundestag, Biografien, die sich ähneln. So, will sie jetzt nicht alle gleich machen. Natürlich hat jeder eine eigene Perspektive und Lebensrealität, aber im Großen und Ganzen ist es doch schon sehr homogen und homogener geworden auch zur letzten Bundestagswahl. Also es sind weniger Frauen, es sind deutlich weniger Ossis, es sind weniger junge Personen, weniger queere Personen. Und das merkt man auch an den Debatten und an der Politik und wie das gemacht wird und so. Und deswegen, ja, würde ich dir zustimmen, braucht es mehr junge Menschen auch. Es braucht, glaube ich, einfach auch einen anderen Querschnitt. Also es kann nicht sein, dass ja irgendwie der Großteil der Menschen irgendwie ein Jura- oder Politikstudium gemacht hat. Ich bin ja auch Politikwissenschaftlerin. So, ne? Es braucht viel mehr Menschen, die in Anführungsstrichen eine richtige Berufserfahrung mitbringe. Ich will hier niemanden vor den Kopf stoßen, der irgendwie aus dem universitären Bereich kommt oder sowas. Da komme ich ja selber. Aber man merkt es einfach. Man merkt es. So. Und diejenigen, die die praktische Erfahrung mitbringen, die bringen einen ganz anderen Sprech rein und ganz andere Perspektiven. Und es macht einfach Freude, wenn sich so ein Raum öffnet. Und das ist ja auch Demokratie, ein Raum, in dem viele Interessen zusammengebracht werden müssen. Und deswegen, ja, würde ich dir da zustimmen, brauchst viel mehr junge Menschen. Aber ich kann auch verstehen, dass sie weniger Lust darauf haben, wenn man sich anschaut, wie Politik sich gestaltet.
Ja, ja, ja. Total. Jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung, also ich habe damals mit meiner Arbeit angefangen, weil ich ganz große Wut hatte. So, ne? Das ist so bei mir so ein Punkt gewesen.
Immer eine gute Motivation.
Genau, der ganz viel Antrieb gegeben hat. Und jetzt habe ich gerade bei dir gedacht, welche Wut ist bei dir, würdest du sagen, mehr Antrieb? Die, dass du ostdeutsche Frau bist oder die, dass du Frau mit Migrationshintergrund bist? Weil ich finde beides gleichermaßen, das zielt beides im Übrigen meiner Meinung nach auch hin zu diesem fehlenden Gefühl von Zugehörigkeit oft, ne? Weil man auf beiden Seiten ausgegrenzt wurde und zwar massiv.
Ich weiß nicht, ob ich eine Antwort darauf habe. Das ist echt eine gute Frage. Also Wut war auch bei mir die Motivation. Ich habe mich in meiner Heimat immer sehr als migrantisch gelesene Frau gefühlt und außerhalb meiner Heimat immer sehr als ostdeutsche Frau. So, deswegen ist es sehr interessant. Diese Frage fällt mir schwer zu beantworten, aber es ist auf jeden Fall, ich sag mal, ich vereine so viele Diskriminierungsmerkmale auf mir, dass es mir jetzt schwerfallen würde zu sagen, ist es jetzt die Erfahrung oder ist es die Erfahrung. Ich würde sagen, ich habe deutlich mehr Rassismuserfahrungen gemacht in meinen 34 Jahren als die Diskriminierung aufgrund meiner ostdeutschen Sozialisation. Deswegen würde ich schon sagen, ist es eher die Migrant, das Migra-Kit in mir, was wütend ist und da was Besseres haben will.
Ja, ist ja komisch, also was heißt komischerweise, aber ist ja gerade auch einfach viel mehr Thema wahrscheinlich, ne? Also, oder? Wie würdest du das sagen?
Leider, ehrlicherweise. Ja. Also ja. Ich bin migrations- und integrationspolitische Sprecherin meiner Fraktion und ich würde gern endlich über andere Themen sprechen. Ja. Es nervt, es hängt mir zu heiß raus. Und vor allem, wenn wir über dieses Thema sprechen, würde ich gern mal anders drüber sprechen. Also nicht so, dass ich das irgendwie unter den Teppich kehren will, dass es auch natürlich Probleme gibt in dem Bereich. Das hat ganz viel auch mit 2015 zu tun. Es ist ein großartiger Akt der Menschenliebe gewesen, dass Angela Merkel gesagt hat, wir setzen dieses System für Deutschland aus, diese Leute sollen kommen und wir schaffen das. Ja. Man hätte das Ganze aber eben auch mit Finanzen, langfristigen Strukturen, Infrastruktur untersetzen sollen und nicht nur diesen Feuerwehr einsetzen, die man da gemacht hat an vielen Stellen, weil das natürlich zu Problemen geführt hat. Und deswegen führen wir diese Debatte so, wie wir sie führen. Wir reden nicht mehr darüber, dass das eine riesige Chance ist, dass wir ganz selbstverständlich ein Einwanderungsland sind, dass Migration seit Jahrhunderten in dieses Land gehört. Ja. Auch die Debatte um die Staatsangehörigkeit und so weiter, das sind alles Sachen gewesen, die mich echt auch persönlich anfassen, weil es mittlerweile einen Punkt erreicht hat, dass meine Eltern, die, wie gesagt, seit 40 Jahren hier sind und sich immer auch selbstverständlich als Teil dieser Gesellschaft gesehen und so verhalten haben, sich fragen, ob sie dazugehören. Und das tut mir im Herzen weh. Ja, weil wir gerade echt eine krasse Generation verlieren, die sehr, sehr viel geleistet hat für dieses Land und für ihre Kinder, damit wir hier was werden können. Und das zu sehen, das bricht mir ehrlicherweise das Herz. Deswegen würde ich die Debatte gerne anders führen, ehrlicher und vielleicht ein bisschen visionärer und hoffnungsvoller.
Unbedingt. Und ich glaube, wir müssen wirklich auch komplett neu denken. Ne? Ich weiß nicht, wie du das so wahrnimmst. Wenn ich in die Wirtschaft gucke, habe ich das ganz, ganz stark, dass ich mich irgendwie frage, Mann, wir haben uns als Menschheit so krass verändert und wir verändern uns ja durch Digitalisierung, Globalisierung, Technologisierung, also durch diese ganzen Themen rasant schnell weiter und immer wieder anders. Gleichzeitig haben wir Bildungssysteme, eine Wirtschaft, die noch immer so funktionieren wie vor 30 Jahren, aber Menschen, die im Kopf ganz anders ticken. Mhm. Und dann ist ja die logische Schlussfolgerung daraus eigentlich, lass uns mal was anders machen. Ne? Lass uns doch mal neue, frische Gedanken einfach reingeben und lass uns doch mal richtig mutig sein. Wie stehst du dazu? Also glaubst du, dass das so nötig wäre? Oder sagst du, ja, aber so ein paar Sachen ne, von denen von vor 20 Jahren sind vielleicht auch gut, wenn wir die beibehalten? Oder?
Eine Sache, die mir jetzt ganz aktuell einfällt, wäre das Elterngeld. Das ist vor ungefähr 20 Jahren eingeführt worden. Nein, aber ich glaube, was sich sehr, sehr deutlich zeigt, ist, dass die Verwaltung, so wie sie aufgebaut und aufgebläht ist mittlerweile, nicht mehr den Menschen dient und nicht mehr als Service Partner auftritt, sondern als jemand, der knebelt, der dich zwingt, 1 Million Formulare auszufüllen. Ich finde das zum Beispiel mega geil, dass wir jetzt in der ersten Lesung das kostenlose Kindergeld besprochen haben im Deutschen Bundestag. Das war sowas, als unsere Tochter auf die Welt gekommen ist. Ey, ich musste irgendwie nachweisen, dass sie keine Einkünfte aus hatte bei der Beantragung des Kindergeldes, was ist das? So, also ob sie schon mal irgendwelchen Dienst geleistet hätte oder so. Das Kind ist vor 10 Tagen geboren, das wollte ich. So, also, und das sind alles so Sachen, also sie hatte irgendwie eine Steuer-ID, bevor wir irgendwie mal sowas hatten, wie Kindergeld beantragt. Und das finde ich echt lächerlich. Insofern, das sind so Themen, über die wir dringend sprechen müssen. Und das ist ehrlicherweise nichts Neues. So, weil es schon seit Jahren absehbar ist, dass die Systeme, so wie wir sie aufgebaut haben, nicht mehr funktionieren. Ja, absehbar. Ja. So, da brauche ich jetzt überhaupt nie über Pflegeversicherung, Rente und so weiter sprechen. Da geht es über so ganz alltägliche Dinge. Also, dass ich irgendwie zur Familienkasse, zur Sozialkasse, dann muss ich irgendwie noch zum nächsten Amt in der Kommune rennen und die alle wollen nochmal meine Daten roll. Und ich muss nochmal einen neuen Satz Formulare und Anträge ausfüllen. Das ist einfach irre und das kannst du niemandem erklären. Es ist auch in gewisser Weise ein Schildbürgertum entstanden. Und deswegen haben wir ja auch mal versucht, mit dem Ansatz der Kindergrundsicherung die ganzen Familienleistungen und Kinderleistungen zusammenzuführen. An eine Stelle. Mhm. Eine Stelle, bei der alles beantragt wird, fertig ist. Ja. So, das hat leider nicht funktioniert, weil das halt ein Riesenaufwand ist und daran krankt die deutsche Politik ein bisschen, weil auf der einen Seite bedeutet Demokratie eben auch langsame Prozesse in Kauf zu nehmen, weil das bedeutet, dass nicht einfach einer durchregiert und entscheidet, sondern da verschiedene Meinungen zusammenkommen. Und auf der anderen Seite birgt es eben auch die Gefahr, dass man dann eben sagt, nee, das packen wir erstmal in eine Kommission, wir warten mal ab und so weiter. Also kurzum, ja, man müsste mal mutig sein und sagen, hey, jetzt lasst es aber auch mal angehen. Das wird Schwierigkeiten und Entbehrungen sicherlich auch mit sich bringen. Aber hinten raus, langfristig gesehen, wird es uns dadurch viel, viel besser gehen. Mhm. Dieses Tal aber erstmal zu durchschreiten, davor hat die Politik in Anführungsstrichen wieder auch ein Stück weit Sorge. Mhm. Und ehrlicherweise auch zu Recht. Ja. So, es ist ein Riesenunterfangen.
Klar, aber also das bedeutet ja beim Umkehrschluss auch, es ist nicht realistisch oder nur in Teilen.
Ich glaube, es ist unrealistisch, sich hinzustellen und zu sagen, am 30. Juni stellen wir den kompletten Sozialstaat irgendwie auf den Kopf. Ja. Das ist unrealistisch und man muss auch, finde ich, Erwartungsmanagement betreiben. Und ich finde, das haben die Menschen in diesem Land auch verdient. Ich finde diese verkürzte Darstellung von komplexen Tatsachen, einfach weil es sich besser klicken lässt oder besser verkaufen lässt oder weil es besser performt auf Insta oder TikTok, sollte nicht der Anspruch sein. Und ich glaube, Leute sind auch müde davon, ständig irgendwas erzählt zu bekommen, was am Ende auch nicht passiert. Deswegen bitte ehrlich sein mit den Leuten. Ja. Sie wissen das zu schätzen. Und ich glaube, sie sind auch sehr viel klüger und können sehr viel mehr aushalten, als so mancher in den obersten Reihen dieser Republik ihnen vielleicht zutraut.
Ja, sehr schön. Oh, es war ein tolles Wort, aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Sonst hätte ich gesagt, hier ist ein guter Abschluss. Nee, du hast tatsächlich aber eine andere gute Überleitung gemacht, und zwar zu Social Media. Mhm. Und da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen. Und zwar hast du, ich weiß oder ich folge dir ja, und ich habe gesehen, dass du ab und an noch mal so Koch-Reels machst und dann da eben deine politische Haltung drunter legst. Ne? Ja. Und ich finde das total spannend, weil ich selber bei mir merke, dass ich immer krass hadere, wenn es so um kreative Reels geht, sage ich mal, um dann meine Gedanken darunter zu legen. Gleichzeitig natürlich weiß, dass das wichtig ist, um den Algorithmus irgendwie richtig auch abzugreifen. Ne? So, jetzt ist die Frage, wie fühlst du dich damit? Ist das für dich so eine reine Kommunikationsstrategie, um die Menschen eben entsprechend niederschwellig zu erreichen? Oder fühlt sich das auch manchmal unnatürlich für dich an, dass du jetzt gerade irgendwie kochst oder backst oder auch vielleicht private Inhalte von dir teilst oder emotionale Sachen oder ne, du bist auch sehr humorvoll teilweise. Also wie fühlt sich das für dich an? Ist das so ein bisschen hin und her, dass du denkst, ah ja, irgendwie so richtig gut fühle ich mich damit nicht, aber das muss ich halt machen? Ne? So, was ist das? Oder denkst du dir so, nee, das ist einfach der Weg, wie es geht und so mache ich es jetzt?
Das ist eine sehr schöne Frage, die wird mir echt selten gestellt. Nichts von dem, was du auf Instagram von mir siehst, ist etwas, womit ich mich nicht wohlfühle.
Okay.
Ich mache mein Insta selber. Und ich glaube, es ist deshalb auch so erfolgreich, kann man ja schon sagen. Also ich meine, weder bin ich Ministerin, noch bin ich irgendwie Fraktionsvorsitzende, nicht mal stellvertretende Fraktionsvorsitzende oder irgendwas. Ich bin einfache Bundestagsabgeordnete. Und dafür irgendwie mit fast 87.000 Followern unterwegs zu sein, das ist natürlich eine riesige Ehre. Mhm. So, und das freut mich auch total. Ich sage auch immer, ich habe die beste Community auf Instagram. und ich möchte, was ödet mich bei anderen an? Wenn ich merke, dass es unauthentisch ist, dass es irgendwie konstruiert ist, dass sich jemand unwohl fühlt oder nicht so redet, wie er oder sie eigentlich reden würde. Und das merkst du Leuten an. Und das ödet mich an. Und ich wollte nichts weniger, also wie formulierst du das jetzt? Es wäre für mich das Schlimmste überhaupt, wenn ich so einen ganz furztrockenen Politikerin-Insta-Account hätte. Ja, so, ich will, dass die Leute mich kennenlernen. Ich bin ein Mensch. Ich bin nicht nur eine Politikerin. Ich bin Mensch. Ich bin Mama. Ich bin in Teilen auch ein Nerd. So, ich baue auch mein Lego irgendwie in meiner Freizeit zusammen. Ja, so, und ich liebe es zu backen.
Ah, wie schön.
Ich habe das in der ersten Prüfungsphase an der Uni für mich entdeckt. So, das war mein Stressausgleich. Und der ist es bis heute. Das heißt, wenn ich backe, bin ich komplett bei mir. Bin quasi so in einem Kurzurlaub, ehrlicherweise. Und es ist toll, mit den Händen was zu machen und zu sehen, wie aus so ein bisschen Butter, Zucker, Eiern, Mehl ein Kuchen entsteht. Das ist einfach großartig. Mhm. So, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, mache ich nochmal eine Bäckerausbildung. Yeah. Und genau, und deswegen ist das für mich überhaupt nichts Komisches oder Konstruiertes oder Gestelltes, im Gegenteil. Und dann habe ich auch nichts dagegen. Ich meine, wenn ich die Kleine gerade auf dem Arm habe, während ich irgendeinen Teig rolle und ihr Schnuller fliegt ins Bild, ja, was gibt's denn Geileres, als das zu verwenden für mein Video? Ja. So, ich werde niemals ihr Gesicht zeigen, aber dieser Moment, dieses Authentische, es hat so großartig gepasst und natürlich muss es auch performen. Leider, du musst performen bei Social Media, damit du stattfindest. Und deswegen suche ich mir einen Weg, in dem ich mich mit der Performance wohlfühle und es nicht nur um der Performance wegen mache. Und deswegen untersetze ich diese Bug-Videos, bei denen man ja auch meinen könnte, wie lächerlich sie ist, Bundestagsabgeordnete, untersetze ich mit politischen Botschaften. Und ich hatte schon im Wahlkampf 21 den Eindruck, dass Leute das sehr wohlwollend aufnehmen. Meine Kampagne damals hieß Cupcake Politics. und das jetzt wieder aufzugreifen mit Political Cakes, was die Idee einer Followerin war, ich sag ja beste Community, ist einfach total cool und macht Spaß. Und ich glaube, das merkt man mir auch an, sonst wäre ich vielleicht auch nicht da, wo ich jetzt sein darf mit meiner Reichweite.
Ja. Ja, absolut wahr. Also nee, es ist auch wirklich so, es ist super humorvoll, ne? Und das macht dich ja nahbar, das ist der Punkt. Also es macht dich ja unglaublich menschlich und das braucht man ja. Das ist das, was ich über Jahrzehnte in der Politik oft vermisst habe. Und ich sage da bewusst Politik, weil ich das in allen Parteien vermisst habe. So diese Nahbarkeit, dieses, ja okay, du sitzt da auf deinem hohen Ross und erzählst mir, wie die Welt funktioniert, aber verstehst du eigentlich, wie es mir geht? Jetzt nicht nur mir, sondern auch generell, ne, der Gesellschaft so. Und das ist so das, was ich ganz, ganz schön finde und was dadurch total entsteht, diese Nähe, ne?
Das freut mich total, ist ein total tolles Feedback. Super, danke dir.
Gerne. Rascha, du grenzt dich jetzt ja sehr stark von der AfD ab. Wir haben gerade schon mal so grob auch darüber gesprochen oder auch über rechte Position. Glaubst du denn, dass harte Sprache politisch notwendig ist oder dass es sogar auch so ein Stück weit die gesellschaftliche Polarisierung unterstützt oder mitformt in eine falsche Richtung?
Ich glaube, der Grat ist sehr schmal. Ich glaube, die AfD, das habe ich ja vorhin schon gesagt, die hat es hervorragend geschafft, eine Geschichte zu erzählen und eine Emotion zu wecken. Und wenn wir mal in uns reinhören, dann achten wir besonders auf das, was uns Angst macht oder was uns aufregt. Und deswegen funktioniert Ragebait ja auch so gut auf Insta. Und die AfD oder Social Media generell. Und die AfD macht ja nichts anderes, seit sie existiert. So. Ja. Und mit 2015 ist das Playbook ja sehr deutlich geworden. So, das Problem ist, dass ihre Rhetorik in Teilen übernommen wurde, auch wenn man versucht hat, sie für sich selbst zu framen. Aber es gipfelte eben dann für mich in dem Spiegelcover, auf dem Olaf Scholz zitiert wurde mit, wir müssen im großen Stil abschieben. Natürlich gehören Abschiebungen zu einem funktionierenden System dazu. Und die Hürde, Asyl zu bekommen, ist nicht ohne Grund hoch. Ja. Aber man wusste in dem Moment, wo dieser Satz fällt, und er ist ja ein Profi, dass sowas am Ende im Zweifel auch auf dem Cover landen könnte. Und das ist ärgerlich. Ich will jetzt nicht sagen, dass die SPD AfD-Politik betrieben hat. Ja. So, aber mit dem Versuch, auch nur ansatzweise den Sprech zu übernehmen, hat sie sich selbst entwertet. Und das macht auch eine CDU-CSU-Fraktion. Oder ich finde besonders eine Merz-CDU macht das. Also was er als Oppositionsführer für Dinge gesagt hat, ich will es nicht wiederholen, ist 1:1 AfD-Sprech. Die Abstimmung vom 29. Januar 25. Warte mal, letztes Jahr war Bundestagswahl.
Letztes Jahr 2025.
Kommt total durcheinander zurzeit. Genau. Januar letzten Jahres, wo dieses Bild eben bleibt, dass die Unionsfraktion mit der AfD stimmt für dieses Gesetz. Also grauenhaft.
Ja.
So, und damit will ich sagen, natürlich hat die AfD unsere Art und Weise zu debattieren geprägt. Mhm. Und auch unsere Aufmerksamkeitsspanne, wie viel Aufmerksamkeit wir bestimmten Themen geben, gefüttert durch Social Media und die Algorithmen und so weiter. Und deswegen glaube ich, wenn wir auch mit vor dem Hintergrund eines möglichen Prüfverfahrens, wie verfassungsmäßig die AfD ist, was ich hoffe, dass es irgendwann passieren wird, darüber sprechen, ob eine Demokratie sich wehrt, dann müssen wir auch darüber sprechen, dass Demokratinnen und Demokraten sich wehren. Und deswegen ist es mir sehr wichtig, auch in meiner Sprache sehr deutlich zu machen, wo ich stehe und wo die AfD steht. Ich versuche es aber eben nicht nur durch platte, hohle Phrasen, in denen ich sie vom Rednerpult des Deutschen Bundestages aus anbrülle, sondern ich versuche eben auch sehr oft die Widersprüchlichkeiten der AfD auch aufzuzeigen und dadurch ihre Lächerlichkeit und ihre fehlende Seriosität. Und also ich versuche es nicht auf diese platte Art und Weise. Es gelingt mir nicht immer. Und es gab auch schon Momente, in denen ich mich sehr darüber geärgert habe, dass ich jetzt wieder über ein Stöckchen gesprungen bin, weil diese Aufmerksamkeitsspirale und diese Dynamik, die dann immer entsteht, diese Wutspirale, die hält uns ja auch in einem Nebenkriegsschauplatz und hält unsere Aufmerksamkeit von dem ab, wo sie eigentlich hingehört. Und das ist ein Problem. Also wie gesagt, das ist ein schmaler Grat. Ich glaube, es wäre fatal, wenn Demokratinnen und Demokraten ihre Demokratie nicht verteidigen gegen die Feinde von Einigkeit und Recht und Freiheit. Und das sind sie. Und auf der anderen Seite dürfen sie eben sich nicht treiben lassen von diesen Leuten, die irgendwie am Rand stehen und irgendwas reinrülpsen, was keinerlei Wert hat für unsere Kultur. Insofern, ja, ist schwer.
Ist schwer. Und hast du, ich habe mich gerade gefragt, ne, weil du das gerade so schön gesagt hast, so CDU, AfD-Sprech und so weiter, nehme ich genauso wahr. Ich weiß auch, dass in meinem Umfeld das viele so wahrnehmen, dass das beängstigend ist, dass wir auch da natürlich wieder Vertrauen verlieren. Gerade wenn wenn jemand, der irgendwie ganz, ganz oben an der Spitze ist, wo es gefühlt nicht höher geht, solche Sachen von sich gibt, das ist ja logisch, dass man hier in diesem Land dann irgendwie so ein bisschen Fragezeichen im Kopf hat. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, und das hast du auch mit dem Randsatz gerade erwähnt, dass KI da eine große Rolle spielt, also im Hinblick auf Social Media, Algorithmen, ne? Was sagen wir eigentlich, was klickt gut, wie polarisiere ich, wie provokant bin ich eigentlich, damit ich jetzt hier einen Post habe, der durch die Decke geht und so weiter, kennen wir irgendwie alle. Mhm. Und dann frage ich mich aber, ist das, also wie sehr ist das, was da gesagt wird, auch wirklich hundertprozentig das, was ein Kanzler meint oder auch eine Partei meint? Oder ist es jetzt genutzt worden, um eben einen viralen Post zu haben, der wieder irgendwie hilft, dass man noch ein paar Leute für sich gewinnt? Also verstehst du, was ich meine?
Mhm.
So, wo ist da die Grenze, die gewahrt wird? Wie kann man sich da noch sicher sein, dass da überhaupt eine Grenze gewahrt wird?
Das kann ich jetzt nur für mich beantworten, tatsächlich. Es gab natürlich schon den einen oder anderen Moment, wo ich mir dachte, so, und jetzt greife ich zu mir, und zwar auf eine Art und Weise, die eigentlich nicht meine ist, aber ich weiß genau, dass sie klicken wird.
Ja.
So, diese Momente gibt's auch, und ich glaube, sie muss es auch geben, weil du leider sonst nicht stattfindest. Die Frage ist nur, machst du es bei jeder Möglichkeit, die sich dir bietet? Oder bist du auch mal die größere Person? Musst du auf alles sofort reagieren? So, weißt du? Und das ist etwas, was ich finde, immer schlimmer geworden ist. Das war auf Twitter schon so. Ich bin heilfroh, dass die Bundestagsfraktionen jetzt beschlossen haben, von X zu gehen. Also finde ich wirklich. Ich finde, wir brauchen auch endlich mal ein eigenes Social Media. Also, dass wir irgendwie alle bei Meta unterwegs sind, kotzt mich an.
Ja, safe.
Jetzt wollte ich was anderes sagen, eigentlich zurück zum Thema. Es ist ja so, dass die Momente, mit denen Friedrich Merz unschönerweise viral gegangen sind, wenn wir jetzt mal auf den Kanzler schauen, waren immer die, wo er vom Skript abgewichen ist.
Ja.
So, das heißt, niemand hat ihm aufgeschrieben, bitte rede übers Stadtbild. So, niemand hat ihm aufgeschrieben, bitte, und jetzt leg noch mal nach und bring den Satz mit den Töchtern. So, das sind immer die Momente, wo er dann so mal nebenbei mal durchblicken lässt, wie er eigentlich tickt. So. Und das ist, kann, ja, er, es ist sein gutes Recht. Es herrscht Meinungsfreiheit in diesem Land und er kann das gerne denken. Aber sowas sagt man nicht. So. Und sich dessen bewusst zu sein, dass man als Kanzler bitteschön diese Brände nicht noch weiter anfacht, so, und nicht noch mehr Zunder liefert, indem man solche Dinge sagt oder dass sexualisierte Gewalt zu einem gegen Frauen zu einem erheblichen Teil aus dem migrantischen Umfeld kommt. Das ist eine Frechheit. So, dass wir dann auch immer wieder instrumentalisiert werden für solche Momente, ist einfach ätzend. Und das ist das Problem, dass da offenbar jemand die Zügel in der Hand hält, dem nicht bewusst ist, der jetzt so langsam offenbar die Erkenntnis hat. Er hat es beim Katholikentag gesagt. Er hat, glaube ich, auch im Spiegel-Interview hat er gesagt, dass es ja so gemein ist, wie Menschen auf ihn reagieren. Und beim Katholikentag hat er dann gesagt, ja, ich weiß, dass ich über meine Kommunikation nachdenken muss. Oder das irgendwie reflektieren muss. Irgendwie so in die Richtung muss er das gesagt haben. Aber es ist halt das Problem, wenn da jemand sitzt, der der Meinung ist, ich bin hier der Chef und wenn ich was sage, müssen alle mitziehen. So funktioniert das nicht, auch nicht in der Demokratie. Und deswegen ist, wenn wir über Social Media sprechen und auch meinetwegen der Einsatz von KI, müssen gerade wir, die wir die Geschicke dieses Landes in der Hand haben und ich ja auch zu einem gewissen Teil, ich darf Gesetze mit begleiten und gestalten, was eine riesige Ehre ist, müssen wir uns ja noch viel anständiger verhalten in unserer Art und Weise, wie wir Themen setzen, wie wir sie debattieren, wie wir Social Media nutzen, wie wir KI einsetzen auch. Und das sehe ich zumindest bei den demokratischen Kräften in diesem Land noch eher gewahrt, als jetzt muss ich die AfD wieder nehmen, weil man sieht es einfach auch an diesen verzerrten KI-Bildern, die Darstellungen von Deutschland, wie sie Deutschland darstellen, unser wunderschönes Land, ja, wie die das einfach schlecht machen. Ja. Das ist etwas, was Emotionen weckt. So. Und da den Grad zu halten zwischen Anstand und dem nötigen Maß an Streit, der zu einer Demokratie gehört, finde ich, ist eine der größten Herausforderungen, wenn wir über die Nutzung von Social Media in der Politik sprechen.
Voll. Ja, das hast du super auf den Punkt gebracht. Und ich finde halt, es ist ja nicht nur Anstand. Ich finde, wenn du dich in so einer, oder anders, wenn ich mit Führungskräften aus der Wirtschaft spreche, dann rede ich ganz oft von Verantwortung, die du als Führungskraft, als Role Model, also als Vorbild einfach hast. Und wenn ein Kanzler, als ein Beispiel, da oben steht und eine Meinung hat, dann gebe ich dir recht. Klar, grundsätzlich hat Meinungsfreiheit, kann er das sagen, aber auf der anderen Seite sollte man sich doch bitte immer bewusst sein, mit welcher Verantwortung man solche Sachen sagt. Ne? Also wie krass du Leute ja sofort irgendwie für dich vereinnahmst und in dein Bann ziehst mit so einer Lappalie, die er wahrscheinlich gar nicht weiter durchdacht hat und sich auch null Gedanken darum gemacht hat. Das möchte ich ihm gar nicht unterstellen, aber ich finde es schon krass, wie rücksichtslos das ist, anderen Menschen gegenüber, sowas einfach zu tun. Ne? Also das tut echt weh, das ist echt nicht geil. Und dann, finde ich, kommt dazu noch irgendwie, wir sprechen ja gerade auch bei Menschen mit Migrationshintergrund ganz oft irgendwie immer erstmal über die Leistung, ne? Die müssen alle irgendwie leisten und ihr müsst irgendwie alle gut sein und ich habe schon so viele Gespräche geführt zu diesem Thema und merke immer wieder, was für ein krasser Druck und Stress auch in Menschen steckt. Und im Übrigen nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund, sondern ganz generell Menschen, die marginalisiert sind, egal ob neurodivergent, ob Menschen mit Behinderung, ne? Menschen, die Kopftuch tragen, sexuelle Orientierung, also alle Menschen, die marginalisiert sind, haben dahingehend den gleichen Schmerz, diesen Druck, nie genug zu sein. Und da wäre jetzt meine Frage auch an dich so, wie fühlst du das? Hast du das Gefühl, ne? Weil du hast es selber gesagt, bei Social Media läuft es bei dir, du bist Politikerin. Ich meine, was mehr kann man sein so, ne? Du bist Mama, du bist Frau, die krass erfolgreich ist so. Hast du das Gefühl, dass du genug bist, dass das reicht? Oder merkst du immer noch in dir auch diesen gesunden Drive, nenne ich das jetzt mal, der dich immer weiter pusht und sagt, nee, das ist noch nicht genug, ich gehe noch weiter. Ich gehe noch den nächsten Schritt.
Ich glaube, wenn es nicht so wäre, dann wäre ich nicht nochmal angetreten für den Bundestag. Auf der anderen Seite ist es so ein, ich weiß nicht, ob das dieses Wieder-Frau-Ding ist, so, na, oh nee, ich bin nicht gut genug, so, ne, sondern, also, das ist so das, was ich gerade ehrlicherweise nicht so ehrlich beantworten kann, weil wenn ich jetzt zum Beispiel schaue in meine Mama-Rolle, da bin ich nicht gut genug, so, also, ich meine, ich habe meine Mama als Vergleich, die Frau ist einfach der Oberhammer, so, wenn ich mal groß bin, wäre ich gerne so eine tolle Mama, wie sie es für mich war, sage ich jetzt mal, so, ne, und trotzdem gebe ich alles für dieses Kind. So. Und ich gebe alles in meinem Job und habe trotzdem das Gefühl, dass es nicht gut genug ist, weil der Rahmen, in dem ich Politik machen darf oder muss, keine Ahnung, wie das zu dieser Zeit jetzt gerade, was der richtige Begriff wäre, habe ich schon den Eindruck, dass es nicht gut genug ist. Es ist nicht gut genug, das, was am Ende dabei rauskommt. Und ich merke aber, wie beschränkt dann eben doch meine Macht in Bezug auf das große Ganze am Ende des Tages ist. Und das ist ja auch ein Wesen der Demokratie. Es gehört ja, da hatten wir ja vorhin schon, ja. Und wenn Demokratie bedeutet, dass alle ein wenig bekommen und nicht wenige alles bekommen, dann muss es aber eben auch bedeuten, dass das Wenige, was alle bekommen, reicht, um ein gutes Leben zu führen. Und das sehe ich jetzt gerade nicht. Und deswegen, ich bin noch nicht fertig. So. Also irgendwie, da will ich noch besser werden. Und da kommt wieder mein ostdeutscher Dickkopf durch. Lasse ich mir das jetzt noch nicht wegnehmen und habe auch noch Bock und ich lerne so viele Menschen kennen, über alle Schichten dieser Gesellschaft hinweg, die alle wunderbar sind und die alle in ihrem eigenen Bereich Verantwortung übernehmen, um mal deinen Begriff jetzt aufzugreifen, für die ich weitermachen will und mit denen ich weitermachen will und bei denen ich auch das Gefühl habe, dass wir gegenseitig uns tragen auf den verschiedenen Ebenen, in denen wir wirken und Verantwortung übernehmen. Und das ist vielleicht so ein positives, das ist noch nicht gut genug.
Ja, voll. Genau. Rasha, das ist das Schlusswort. Ich möchte hier gar nichts weiter ausführen oder nicht noch eine Frage stellen. Ich finde, das hast du so schön auf den Punkt gebracht. Es war mir wirklich ein Fest, mit dir zu sprechen. Vielen lieben Dank für dieses Potpourri an irgendwie allen möglichen Themen um Politik, um Migration, um Verantwortung, Haltung, Vereinbarkeit, Ambiguität. Es war mir wirklich eine Riesenfreude. Und es mir schenkt es Hoffnung zu sehen, dass es Menschen wie dich in der Politik gibt, dass du noch Drive hast, dass du Energie hast. Bitte behalte sie dir bei. Du hast viele Leute hinter dir, glaube ich, die bereit sind, ne, und mitzugehen. So, ich wollte gerade kämpfen sagen, das ist immer so hart, aber mitzugehen und dabei zu sein. Und ja, danke, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank. Ich habe zu danken. Es war ein großartiges Gespräch. Danke für deine Arbeit und ja, vielleicht ja bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen.
Dankeschön. Tschüss.
Ciao.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.